SR Info. Bilanz am Abend.
Große Probleme und wenig Zeit. Der G20-Gipfel in Brasilien hat begonnen. Was bedeutet das Ampel-Aus für die Region, wenn Dinge wie die Krankenhausreform auf der Kippe stehen? Die Politiker im Land stellen jetzt Forderungen an die Bundesregierung. Und ein riesiges Datenleck mit Folgen. Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Menschen gestärkt, die von dem millionenfachen Datenklau bei Facebook vor ein paar Jahren betroffen waren. Drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising, mein Name. Schön, dass Sie dabei sind.
SR Info.
Eigentlich passiert gerade zu viel auf der Welt, um es in 2 Tagen abzuhandeln. Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wollen es trotzdem versuchen. In Rio de Janeiro hat am Nachmittag unserer Zeit der G20-Gipfel begonnen. Zentrale Punkte auf der Tagesordnung, so hieß es vorab, sollen der Kampf gegen den Hunger auf der Welt und die Klimakrise sein. Gleichzeitig wurde in den USA ein Präsident wiedergewählt, der aus dem Pariser Klimaabkommen so schnell wie möglich wieder aussteigen möchte. Und Bundeskanzler Scholz ist zwar da, aber politisch stark angeschlagen. Was das alles für diesen Gipfel bedeutet, darüber wollen wir jetzt sprechen mit ARD-Korrespondentin Katrin Schmidt. Frau Schmidt, was ist denn das beherrschende Thema an Tag 1 jetzt?
Ja, ich fange mal mit der offiziellen Agenda an. Da ist das beherrschende Thema auf jeden Fall der Kampf gegen den Hunger. Das muss man sagen, es ist das absolute Herzensthema von Gastgeber Lula da Silva. Deswegen hat er den Kampf gegen den Hunger nicht nur sprichwörtlich ganz oben auf die Agenda gesetzt, sondern auch wirklich zeitlich ganz nach vorn. Heißt nämlich auch, wir können hier schon erste Erfolge vermelden. Also der Gipfel ist wenige Stunden alt, Sie haben es gesagt. Aber wir haben schon ein Ergebnis, nämlich Lula hat gerade verkündet, die globale Allianz gegen den Hunger ist sozusagen beschlossen, gegründet. Ihm gehören jetzt 81 Länder an, die also in unterschiedlicher Weise diese Allianz unterstützen. Die reicheren natürlich vor allem mit konkreten Finanzzusagen. Dazu gehört natürlich auch Deutschland. Und alles steht unter dem großen Ziel, den Hunger auf der Welt bis 2030 auszurotten, abzuschaffen, wie auch immer man möchte. Und hat diverse Unterziele. Ich nenne mal eins, also zum Beispiel soll die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die Zugang zu Kantinenessen, Schulessen haben, die soll sich verdoppeln in den nächsten 3 Jahren. Das ist ein Unterziel davon. Und das Ganze soll eben funktionieren wie so eine Plattform, wo die einen Erfahrungen, Best-Practice-Beispiele einspeisen. Da kommen natürlich auch sehr viele von Lula selbst. Er hat in Brasilien dazu sehr große Erfolge zu verzeichnen. Und die anderen eben vor allem Finanzen einspeisen. Und daraus sich eben konkrete Projekte ergeben sollen, um das Ziel zu erreichen. Also kein Hunger mehr auf der Welt bis 2030. Ein großes Ziel, wir werden sehen.
Ich habe ihn eben schon angesprochen, der neu gewählte US-Präsident Trump, der schwebt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über allem. Wie gehen die G20 damit um?
Ich würde sagen, in zweierlei Hinsicht. Also einmal können wir zum Beispiel ja beobachten, dass der aktuelle US-Präsident Biden an seiner Legacy, an seinem Geschichtsbuch hier noch arbeitet und eben in 2 Themen vorangeprescht ist. Einmal mit wohl dieser Erlaubnis an die Ukraine, weitreichende Waffen dann in Russland auf russische Ziele einsetzen zu dürfen. Damit hat er natürlich dieses Thema hier auf die Agenda gerückt, das offiziell nicht draufsteht. Und zum anderen eben, dass er gestern nochmal den Amazonas-Regenwald besucht hat und auch dort nochmal einige Millionen für den Klimafonds, den Amazonas-Klimafonds locker gemacht hat, setzt gewisse Pfeiler. Also das bringt Schwung in die Debatte. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch beobachten, dass die Aussicht auf einen US-Präsident Trump in den nächsten 4 Jahren auch manche Projekte, die hier so besprochen werden, einfach noch mal dringlicher macht. Also ich denke zum Beispiel nur an das Mercosur-Freihandelsabkommen. Das ist ja ein Ziel, was vor allem Kommissionschefin, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hier vorantreibt. Und das war natürlich schon immer wichtig für die EU. Ist es jetzt vielleicht umso mehr, wenn man Handelskonflikte mit den USA befürchtet, ist es gut, Ausweichmöglichkeiten zu haben. Und dann wären eben die südamerikanischen Staaten eben ein lohnender Partner. Ohnehin und jetzt vielleicht noch mal mehr denn je.
Gucken wir mal auf Olaf Scholz. Der Bundeskanzler tritt in Rio de Janeiro hier als stark geschwächter Regierungschef auf. Und das wissen auch alle anderen Gipfelteilnehmer. Wie geht Scholz damit um und wie gehen die anderen mit Deutschland um?
Ich denke, dass das nicht so die größte Rolle spielt. Also Scholz ist, manche sagen dann ja vielleicht lame duck, er sieht sich selber so nicht, aber er ist auch in guter Gesellschaft. Über Biden haben wir schon gesprochen. Wir haben Emmanuel Macron hier, der auch ohne Mehrheit zu Hause quasi hier antritt. Also das spielt vermutlich keine Rolle für die Themen, die hier konkret auch auf die Abschlusserklärung rücken sollen. Also sprich in Sachen Klima, sprich in Sachen Kampf gegen den Hunger. Aber natürlich, ja, Scholz steht ein Stück weit im Fokus, nämlich eher in der Frage, was ist denn jetzt seine Replik auf den beiden Vorstoß mit den Waffen? Haben wir da irgendwas zu erwarten? Aber bislang müssen wir sagen, keine Äußerung von Scholz dazu. Und ich glaube auch eigentlich nicht, dass da eine weitreichende dazu kommt in Rio.
Informationen von Katrin Schmidt aus Rio de Janeiro. Vielen Dank bis hierhin. Ja, wir haben es eben schon gehört, die Ukraine steht beim G20-Gipfel nicht auf der Tagesordnung und ist ihm übrigens auch nicht eingeladen und nicht vertreten, wird, wenn dann nur am Rande erwähnt. Tatsächlich ist das Thema Ukraine für viele Länder des globalen Südens einfach weit weg. Und darum gehen wir jetzt ein Stück näher dran und sprechen über die Unterstützung für die Ukraine und über die Debatte darüber. Denn die hat wieder Fahrt aufgenommen durch, wir haben es eben schon kurz gehört, die Entscheidung von US-Präsident Biden, der kurz vor Ende seiner Amtszeit nach langem Zögern der Ukraine erlaubt hat, von den USA gelieferte Waffen mit größerer Reichweite gegen Ziele tiefer in russischem Territorium einzusetzen. Bei den einen wird damit die Sorge vor einer Eskalation größer, bei den anderen ploppt der lange nicht gehörte Name Taurus wieder auf. Und die Frage, sollten wir dann nicht auch nach langem Zögern mal liefern? Gabor Hallas über den aktuellen Stand.
Boris Pistorius besucht das Werk einer Airbus-Tochter im bayerischen Donauwörth. Ein Hubschrauber hebt ab und eigentlich wollte der Minister über nichts anderes reden. Doch die Taurus-Frage lässt nicht lange auf sich warten.
Es gibt zurzeit keinen Anlass, eine andere Entscheidung herbeizuführen,
sagt Pistorius und meint die Entscheidung der USA. Die hatten der Ukraine erlaubt, mit der TACAMS-Raketen Ziele in Russland anzugreifen.
Ich habe die Entscheidung der Amerikaner nicht zu bewerten. Die ATACAMS sind die ATACAMS mit einer Reichweite von 300 Kilometern. Es ändert nichts aktuell an unserer Einschätzung.
Es bleibt beim Nein. Deutschland liefert keine Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine. So sieht es auch der Bundeskanzler, lässt er den Regierungssprecher ausrichten. Der Taurus steht schon länger auf der Wunschliste der Ukraine. Er hat eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Er würde es der Ukraine ermöglichen, Ziele weit in Russland zu treffen. Also das, was die USA nun auch erlaubt haben. Die Bundesaußenministerin begrüßte die Entscheidung aus den USA. Annalena Baerbock berichtet von ihrer jüngsten Reise in die Ukraine, ins Grenzgebiet zu Russland.
Das Selbstverteidigungsrecht bedeutet eben, dass man nicht abwarten muss, bis eine Rakete in ein Kinderkrankenhaus oder in eine Schule oder auch in einen ganz normalen Wohnblock erst einschlägt, sondern dass man natürlich sich dadurch schützen kann, dass man diesen militärischen Terror beim Abschuss bereits zerstört.
Die Außenministerin ist schon länger offen dafür. Markus Faber ist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Bundestages und er sagt, es sei notwendig, den Taurus zu liefern.
Klar ist, dass die Verweigerungshaltung beim Taurus inzwischen komplett argumentfrei ist und dass es deshalb notwendig ist, die Position hier zu ändern.
In der Ukraine steht jetzt der dritte Kriegswinter bevor. Die Lage an der Front ist alles andere als gut und Russland greift immer wieder zivile Ziele an. Deswegen fordert CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn.
Das brutale Vorgehen Russlands, gerade auch gegen die ukrainische Zivilbevölkerung, muss Konsequenzen haben. Und deswegen wäre Taurus auch in dieser Hinsicht eine gute Antwort.
Möglicherweise könnte der Taurus auch ein Argument sein, falls es irgendwann zu Verhandlungen kommt. Das sieht die Linke aber anders, Parteivorsitzender Jan van Aken.
Also wenn ich für jedes Mal Taurus in diesem Land auch einmal das Wort Diplomatie gehört hätte, wären wir unendlich viel weiter. Ich habe keine Lust mehr, über Taurus zu streiten.
Der Verteidigungsminister will auch lieber nicht über den Taurus sprechen. Boris Pistorius bestätigte, dass Deutschland der Ukraine 4000 bewaffnete Drohnen liefert, die mittels KI, also künstlicher Intelligenz, gesteuert werden.
Die können die gegnerische elektronische Drohnenabwehr gewissermaßen außer Funktion setzen, umfliegen, wenn sie so wollen. Sie sind in der Lage, 30, 40 Kilometer ins Hinterland zu wirken.
Deutschland hatte im Frühling der Ukraine erlaubt, gelieferte Waffen auch gegen Ziele in Russland einzusetzen, im Einklang mit dem Völkerrecht. Allerdings, so weit wie der Taurus, reicht keine einzelne Waffe.
Und die neuesten Nachrichten aus der Ukraine zeigen, Russland setzt seinen überaus harten Kurs seit dem Wochenende konsequent fort. Bei einem Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa sind nach Angaben der ukrainischen Armee 10 Menschen getötet worden, unter ihnen 7 Polizisten und ein Arzt. Wie es heißt, stürzte eine ballistische Rakete nach einem Treffer durch die ukrainische Flugabwehr in ein Wohngebiet und explodierte. Der andere große Gipfel neben G20 ist gerade die UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan. Die dauert ein bisschen länger, 2 Wochen nämlich. Heute hat damit quasi Teil 2 begonnen. Und während Bundeskanzler Scholz beim G20-Gipfel in Brasilien ist, hat Bundeswirtschafts- und eben auch Klimaschutzminister Habeck sich auf den Weg nach Baku gemacht. Mit dabei hatte er Geld für den klimaneutralen Umbau der Industrie. Auf das Hauptziel der Konferenz hat das zwar keinen Einfluss, aber trotzdem helfen Habecks Finanzzusagen auf dem Weg zu mehr Klimaschutz in der Welt. Dennoch mit offenen Armen empfangen wurde Habeck in Aserbaidschan nicht. Jan Zimmermann berichtet.
Es sind die jungen Klimaaktivisten, die die internationale Konferenz in Aserbaidschan immer mal wieder mit Plakaten, Zwischenrufen und kleinen Demos aufmischen. Auch dem Besuch von Wirtschaftsminister Habeck.
Ich glaube, wenn wir keine Hoffnung hätten, wären wir gar nicht mehr hier.
Hoffnung hat Annika Kruse von Fridays for Future also noch. Aber was sie und ihre Mitstreiter immer weniger haben, ist Geduld. Auch mit der Klimapolitik des grünen Kanzlerkandidaten.
Ich denke, dass wir hier auch klargemacht haben, dass er unsere Unterstützung nicht automatisch hat. Auch von jungen Menschen müssen die Grünen sich die Unterstützung wieder neu erarbeiten.
Die Klimaaktivisten fordern deutlich mehr klimapolitischen Ehrgeiz von Habeck und der deutschen Politik. Mehr Ehrgeiz will der Minister beim klimaneutralen Umbau der Wirtschaft zeigen. Mit neuen Finanzzusagen für die Industrie kam er auf die Konferenz.
Wir beteiligen uns mit 200 Millionen, 220 genau. Genommen, Großbritannien und Kanada ähnlich. Und dann kommen noch die Klimafonds dazu, sodass wir 1,3 Milliarden Euro auf den Markt bringen, um die Staaten, die ihre Industrien grün machen wollen, zu unterstützen.
So traf er sich zum Beispiel mit Vertretern der deutschen und internationalen Bauwirtschaft. Es ging um grünen, also klimafreundlichen Beton und Zement. Habecks Ziel?
Den Klimaschutz jetzt in die Wirtschaft auch der anderen Länder reinzubringen, dass sie nicht nur Erneuerbare ausbauen, sondern eben auch die Industrie grün machen. Was, das darf man ja dazu sagen, beispielsweise für den deutschen Maschinenbau, all die Unternehmen, die sich jetzt an den Start gemacht haben, Folgeaufträge generieren wird.
Und damit positive Effekte auf die deutsche Wirtschaft, hofft er zumindest. Mit Blick auf die in Deutschland aufgekommene Debatte um die Klimaziele, zum Beispiel bis 2045 klimaneutral zu sein, fordert der Minister.
Wenn Deutschland seine Klimaziele nicht einhält, wird Europa sie nicht einhalten können. Und wie soll man dann Brasilien, Indien, China und Indonesien dazu bringen, die Klimaziele einzuhalten, wenn das reiche, in Problem stehende, aber reiche Europa und Deutschland es nicht einhält? Deswegen ist diese Debatte wirklich toxisch.
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace unterstützt Habecks Plan zum klimaneutralen Umbau der Industrie. Die neuen zugesagten Finanzmittel können aber nur ein Anfang sein, sagt Martin Kaiser von Greenpeace.
Da muss sehr viel mehr kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass entweder eine grün beteiligte oder eine unionsgeführte nächste Regierung hier anknüpft und sagt, in der Zusammenarbeit mit anderen Ländern können wir die Industrie transformieren.
Neben Habeck versuchen in den kommenden Tagen noch mehr deutsche Spitzenpolitiker in Aserbaidschan Druck zu machen. Beim Hauptziel, mehr Geld für Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen für ärmere Länder zu mobilisieren, kommen die Verhandlungsführer bisher kaum voran.
Wir schauen nach Deutschland, wo vieles unsicherer geworden ist durch das Aus der Ampelkoalition. Zum Beispiel steht das Bürgergeld auf der Kippe, ebenso die Krankenhausreform. Und vieles von dem, was jetzt noch offen ist, das betrifft auch das Saarland massiv. Denise Friemann hat nachgehört, was die Fraktionen im Saarbrücker Landtag sich von der noch amtierenden Bundesregierung wünschen.
In etwas mehr als 3 Monaten finden die nächsten Bundestagswahlen statt. Aus Sicht der verbliebenen Bundesregierung rund um Bundeskanzler Scholz gibt es bis dahin noch einiges zu tun. Denn Scholz will noch möglichst viele Gesetzesvorhaben verabschieden. Einige Dinge haben sich bereits erledigt. Etwa das Rentenpaket 2, das das Rentenniveau bis 2039 stabil auf 48% halten sollte. Nach dem Ampelaus kann es nicht mehr umgesetzt werden. Andere Dinge wiederum stehen noch auf der Kippe. Aus Sicht des saarländischen SPD-Fraktionsvorsitzenden Commerson wäre zum Beispiel die Fortführung des Deutschland-Tickets ein sehr wichtiger Punkt.
Das scheint ja auf gutem Weg zu sein, seitdem die FDP nicht mehr blockiert. Das ist für Saarland deswegen besonders wichtig, weil wir ja tatsächlich rasante Steigerungszahlen beim Deutschland-Ticket hatten, also eine Verdopplung der Abos quasi in allen Bevölkerungsbereichen.
Andere Dinge sind aber auf einem nicht so guten Weg, etwa die Krankenhausreform. Im Kern sieht sie vor, dass Klinikstandorte reduziert, die Kliniken dafür aber besser spezialisiert und die Finanzierung der Krankenhäuser durch ein neues Abrechnungssystem verbessert werden sollen. Für das Saarland ist das aus finanzieller Sicht wichtig. Wird die Reform nicht umgesetzt, gibt's auch kein Geld für Investitionen vom Bund. Die Reform ist zwar schon vom Bundestag beschlossen worden, muss jetzt aber noch durch den Bundesrat. Aber dort hängt das Gesetz gerade. Der Bundesrat wird am Freitag entscheiden, ob er den Vermittlungsausschuss anruft. Wenn es nach Commerson geht, darf das nicht passieren.
Es ist wichtig, dass der Bundesrat jetzt tatsächlich das Gesetz für die Krankenhausreform in Deutschland auch passieren lässt, sodass vermieden wird, dass massiv Krankenhausschließungen in Deutschland drohen.
Falls der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anruft, müsste der Bundestag die Länderkammer mit absoluter Mehrheit überstimmen. Nach dem Bruch der Ampelkoalition hätte die rot-grüne Minderheitsregierung dafür aber nicht genügend Stimmen. Die Union überlegt, die Krankenhausreform auf diesem Weg zu stoppen. Die saarländische CDU-Fraktion ist bei der Frage, was noch umgesetzt werden soll und was nicht, aber ganz auf Bundeslinie. Die Stärkung des Bundesverfassungsgerichts durch eine Grundgesetzänderung werde kommen. Auch die Erhöhung des Kindergelds um 5 € pro Monat ab nächstem Jahr sei sicher, aber
bei Punkten, bei denen die Ampel ihre Politik nicht zum Ergebnis hat bringen können, kann man jetzt, glaube ich, von einer Opposition nicht erwarten, die Politik zu übernehmen. Das ist nicht die Politik der Union. Und da wäre es ja völlig unnatürlich, wenn wir jetzt die Trümmer der Ampel aufräumen würden.
So der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, Theis. Der saarländische AfD-Fraktionsvorsitzende Dörr bleibt bei seinen Ausführungen eher allgemein.
Alles, was positiv für die Bürger ist, das sollte man umsetzen.
Er sei allerdings nicht davon überzeugt, dass es die derzeitige Regierung noch schaffe, Dinge umzusetzen. Fakt ist, viel Zeit bleibt nicht, denn am 23. Februar wird neu gewählt.
Wir bleiben im Saarland. Wie läuft es mit der konzertierten Aktion Pflege Saar? Vor knapp 2 Jahren ist die gestartet, Ende 2022, mit dem Ziel, dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken. Heute hat das saarländische Gesundheitsministerium eine zweite Zwischenbilanz gezogen. Frauke Feldmann.
Mehr als 400 versicherungspflichtig beschäftigte Pflegekräfte. So viele konnte das Saarland 2023 im Vergleich zum Vorjahr dazugewinnen. Und auch die Gesamtzahl der Auszubildenden in der generalistischen Pflege lag vergangenes Jahr um ein gutes Viertel höher. Das sei auch auf den Erfolg der konzertierten Aktion Pflege zurückzuführen, erklärt SPD-Gesundheitsminister Magnus Jung und spricht von einer Aufbruchstimmung. In den verschiedenen Arbeitsgruppen sei es gelungen, gemeinsam mit Pflegekräften Probleme aufzuarbeiten und Lösungen zu finden. Dazu gehöre zum Beispiel die für kommendes Jahr geplante Einführung von Ausbildungslotsen, die junge Menschen im Betrieb unterstützen und Ausbildungsabbrüche verhindern sollen. Auch in der Aus-, Fort- und Weiterbildung soll es Neuerungen geben, wie zum Beispiel einen vergüteten Pflegestudiengang, der 2026 kommen soll. Darüber hinaus sollen kleinere Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste bei der Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland unterstützt werden. Neben einer Clearingstelle, die zum Beispiel bei Einreiseformalitäten unterstützt, soll es auch finanzielle Hilfe geben. Ab dem Frühjahr 2025 sollen bis zu 6.000 € an Unterstützung pro angeworbener Pflegekraft beantragt werden können. Das Ministerium selbst bündelt die eigene Koordinierung des Themas künftig in einer neuen Abteilung Pflege und Senioren. Dafür wurden Stellen umstrukturiert. Rund 30 Mitarbeiter kümmern sich künftig um diesen Bereich.
Die SR-Info-Bilanz am Abend gleich mit noch einer Bilanz. Es geht um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ein Jahr ist es jetzt alt. Was hat es bewirkt? Gleich unser Thema nach dem Nachrichtenüberblick mit Katrin Aue.
In Frankreich gehen die Landwirte erneut auf die Straße. Landesweit blockierten Bauern mit ihren Traktoren Straßen. Sie entzündeten Protestfeuer oder stellten Holzkreuze auf. Die Proteste richten sich vor allem gegen das geplante EU-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Die Lebenserwartung in Deutschland liegt mit durchschnittlich 81,2 Jahren erstmals unter dem EU-Durchschnitt. Das geht aus einer aktuellen OECD-Studie hervor. Menschen in Spanien, Italien und der Schweiz werden demnach im Schnitt bis zu 3 Jahre älter. Hintergrund ist laut OECD, dass die Lebenserwartung in Deutschland deutlich langsamer gewachsen ist als in anderen Ländern. Bei den Ausgaben für Gesundheit liegt Deutschland nach der Studie allerdings an der Spitze. Im Saarland haben im Oktober mehr Gebrauchtwagen den Eigentümer gewechselt als im Vorjahresmonat. Nach Angaben des saarländischen Kfz-Verbands lag der Zuwachs bei 5,6%. Insgesamt hätten mehr als 7.800 Fahrzeuge den Eigentümer gewechselt. Nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes waren das über 400 mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Chef des Kfz-Verbands Saar, Bitsch sagte, das Angebot an Gebrauchtwagen sei derzeit groß. Die Preise lägen etwas niedriger als im vergangenen Jahr. Neuwagen seien vielen Endverbrauchern trotz Rabatten immer noch zu teuer. Das Landgericht Saarbrücken hat einen 72 Jahre alten Mann wegen fahrlässiger Tötung und versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von 6 Jahren verurteilt. Wie es in dem Urteil heißt, hat der Mann im vergangenen Jahr an Rosenmontag bei einem Verkehrsunfall einen 40-Jährigen getötet. Der Mann hatte laut Gutachten auf der Straße gelegen und wurde von dem Rentner mit dem Auto überfahren. Nach der Kollision fuhr der Angeklagte weiter. Die Verteidigung wird voraussichtlich das Urteil anfechten.
SR Info.
Deutschland braucht Fachkräfte. Das ist nichts Neues und das wird auch so schnell nicht weggehen, das Problem. Vor einem Jahr ist die Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes in Kraft getreten. Es soll dafür sorgen, dass Fachkräfte aus dem Ausland schneller und unbürokratischer in Deutschland arbeiten können. Wie die Bilanz nach dem ersten Jahr ausfällt, erzählt uns Jim Bob Nikschas.
Was hält ausländische Fachkräfte davon ab, zum Arbeiten nach Deutschland zu kommen? Dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD fallen da schon mal 2 Dinge ein.
Unsere Sprache ist nicht so verbreitet wie das Englische auf der Welt. Unser Wetter ist auch nicht so wie in südlichen Gefilden.
Wer will da im grauen November schon wieder sprechen?
Aber wir sind ein stabiles Land. Das betrifft Sicherheitsfragen, das betrifft aber auch soziale Sicherheit, zum Beispiel, dass es hier Krankenversicherungen gibt.
Doch das allein genügt bisher offenbar nicht, um mit Ländern wie Kanada oder Großbritannien zu konkurrieren. Die Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sollte Abhilfe schaffen, vor allem bürokratische Hürden abbauen. Bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen oder der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis. Bisher aber fällt die Bilanz eher durchwachsen aus. Im ersten Halbjahr dieses Jahres hat das Auswärtige Amt zwar mehrere 10.000 Visa für Fachkräfte ausgestellt, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren das jedoch nur wenige Tausend mehr. Dr. Stefan Hardige, Experte bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer, zeigt sich wenig überrascht. Die Rückmeldungen der Unternehmen seien oft ähnlich.
Die Wartezeiten sind weiterhin lang. Also ob es ein Visumtermin ist oder ob es dann in den Ausländerbehörden ist, dann fehlen auch die Ansprechpartner. Man weiß gar nicht, wo der Prozess steht. Das wäre, glaube ich, ein nötiger Schritt, wenn man da eben die Prozesse digitalisiert.
Das aber ist bisher nicht passiert. Warum eigentlich nicht? Frage an den Bundesarbeitsminister.
Wir haben damit zu tun, dass verschiedene Ebenen da eine Rolle spielen. Kommunale Ausländerbehörden, bei Berufsanerkennung sind ganz oft die Bundesländer gefragt. Also wir haben uns da sehr liebevoll auch Bürokratie aufgebaut.
Und die hemmt die Fachkräfteeinwanderung weiterhin nachhaltig. Ab dem kommenden Jahr will das Auswärtige Amt nun zumindest die Visaerteilung digitalisieren. Eine digitale Plattform, an der sich alle zuständigen Behörden beteiligen, ist dagegen nicht in Sicht. Stefan Hardige von der DIHK sieht daneben noch weitere Hausaufgaben auf die Politik zukommen.
Was wir zunehmend hören, ist das ganze Thema Wohnraum. Es reicht ja dann nicht, dass die Fachkräfte dann hier über gute Verfahren schnell herkommen, sondern müssen ja hier auch dann wohnen. Und das ist zunehmend ein Problem, dass da eben auch der Wohnraum knapp ist.
Trotz dieser Probleme scheint zumindest das Interesse bei Fachkräften im Ausland, zum Arbeiten nach Deutschland zu kommen, größer zu werden. Das berichtet die Bundesagentur für Arbeit. Im Jahr 2023 ließen sich demnach mehr als 230.000 Menschen im Ausland dazu beraten. Ein neuer Rekord. Die Behörde sieht im neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz positive Impulse. Für eine vollständige Bilanz aber sei es noch zu früh.
Leave no one behind. Lasst niemanden zurück. Das ist das Motto der Nichtregierungsorganisation SOS Balkanroute. Und das ist eine traurige Arbeit, die deren Mitarbeiter machen. Sie wollen herausfinden, wer sind die Menschen, die auf eben dieser Balkanroute ums Leben kamen. Die irgendwann gefunden wurden ohne Papiere. DNA-Proben bewahren sie auf und hoffen, vielleicht irgendwann den Angehörigen Gewissheit geben zu können. Und sie legen Gräber an, um den unbekannten Toten eine Ruhestätte zu geben. Leave no one behind, also auch nicht die, die eigentlich schon längst zurückgelassen und vergessen wurden. Wolfgang Fichtel hat die Mitarbeiter von SOS Balkanroute begleitet.
17 schwarze, frische Grabsteine für 17 Tote. Auf den meisten Steinen steht nur eine Nummer. Der Tote Nummer 8 zum Beispiel, darunter NN, No Name, wieder ein Namenloser. Und eine Jahreszahl, 2020. Asim Karabegovic erinnert sich gut an den Namenlosen. Der Junge in dem Grab hier, ich habe ihn öfter getroffen in Bihać. Er hat in einem verlassenen Haus hier übernachtet. Er wollte über die Wälder, über die Grenze nach Kroatien. Und dann hat er sich in einem Busch versteckt. Und ein einheimischer Jäger hat ihn erschossen, weil er glaubte, sagt er, er sei ein Tier. Asim Karabegovic hilft den Flüchtenden auf der Balkanroute, wo er kann, seit Jahren. Der Bosnier aus der Kleinstadt Bihać weiß, wie es ist, nahe Angehörige zu vermissen und nicht einmal zu wissen, wo und wie sie starben. Asim Karabegovic hilft, den Gedenkstein zu enthüllen. Drei Geistliche sprechen tröstende Worte. Ein Imam, ein serbisch-orthodoxer Priester, ein katholischer Pfarrer. Man sagt, wir sind am Eingangstor von Europa, nicht in Europa, sondern nur am Eingang. Wir sind eigentlich Europa, aber ein wesentlich besseres als das Europa, wo sie hinwollten. Das ist auch Kritik an der Politik der Europäischen Union, weil sie die Eingangstore zunehmend abriegelt. Bihać in Bosnien-Herzegowina ist die letzte Station vor der EU-Außengrenze. In der Nähe, im bosnischen Niemandsland, das Aufnahmelager Lipa, zurzeit fast leer. Nur 300, vor allem junge Männer, die immer wieder das sogenannte Game versuchen, das für manche tödliche Spiel, es irgendwann über die Grenze zu schaffen, ohne zurückgeschickt zu werden. Vor ein paar Jahren war das Lager heillos überfüllt, die Stadt Bihać auch. Zur Gedenkfeier auf dem Friedhof sind viele gekommen, an die 60. Abgesandte von Hilfsorganisationen, aber auch die Stadt Bihać hat mitgeholfen. SOS Balkanroute ist hier sehr aktiv. Petar Rosandic ist der SOS-Mann, dem sie vertrauen.
Die Menschen in Bosnien sind sich sehr viel mehr bewusst, was da passiert und was da eigentlich abläuft. Und sie haben eine Fluchterfahrung von ihnen und eine Kriegserfahrung.
Die Organisation Leave No One Behind, Lass Niemanden zurück, hat mitfinanziert. Es geht um die politische Botschaft. Aber nicht nur, sagt Tilly Sünkel, die mit einer Gruppe junger Helfer aus Deutschland und aus Österreich nach Bihać gekommen ist.
Es ist nicht nur Symbolik, sondern es ist einfach ein Akt der Menschenwürde.
Deshalb jetzt massive Grabsteine, wo vorher grün lackierte Holztafeln verwitterten. Grab Nummer 18, das letzte, mit einem Namen, Anwar al-Soliman. 2007 bis 2024, geflüchtet aus Syrien mit 17, gestorben bei Bihać. Seine Familie weiß jetzt, wo er geblieben ist.
Wolfgang Fichtel hat berichtet. Ein paar Jahre ist es schon her, da hat es bei Facebook ein ziemlich großes Datenleck gegeben. Cyberkriminellen, die bis heute unbekannt sind, war es 2021 gelungen, persönliche Daten von über 530 Millionen Nutzern weltweit abzugreifen. In Deutschland waren rund 6 Millionen Menschen betroffen. Und der Bundesgerichtshof, der hat heute entschieden, dass Betroffene dieses Datenlecks relativ niedrige Hürden haben, um an Schadensersatz zu kommen. Exona Hiseni erklärt uns, was die Cyberkriminellen da genau gemacht haben 2021.
Die Täter hatten in eine besondere Facebook-Funktion computergenerierte Handynummern hochgeladen. So konnten sie dann die passenden Facebook-Profile ausfindig machen und die Daten, die sie dort dann einsehen konnten, abgreifen. Pro Nutzer haben die Täter dann einen Datensatz erstellt und diesen Datensatz dann an Dritte verkauft. Diese Art von Datenklau, die nennt man Scraping, Englisch für Zusammenkratzen. Und viele Betroffene haben dann gegen Meta, die Betreiberin von Facebook, auf Schadensersatz geklagt. Die Betroffenen werfen Meta vor, ihre Nutzerdaten nicht ausreichend geschützt zu haben.
Und wenn da jetzt bei Ihnen was klingelt, weil Sie sich vielleicht erinnern, Mensch, ich war ja betroffen, habe ich rausgekriegt, dann könnte es jetzt für Sie interessant werden.
Der BGH hat heute ziemlich nutzerfreundlich entschieden. Erstmal hat der BGH gesagt, dass schon der bloße Verlust der Kontrolle über die Daten ein Schaden ist. Mehr, also dass die Daten auch noch missbraucht wurden, müssen Betroffene gerade nicht nachweisen. Allerdings hat der BGH auch gesagt, dass es sein kann, dass es im Einzelfall auch mal keinen Schadensersatz gibt, weil ein Nutzer den Nutzungsbedingungen von Facebook zugestimmt hat. Mit der Frage müssen sich jetzt die unteren Instanzgerichte beschäftigen.
Und was folgt aus diesem Urteil jetzt für die Nutzer? Nochmal Exona Hiseni.
Also die betroffenen Facebook-Nutzer können noch bis Ende des Jahres gegen Meta klagen und auch Schadensersatz verlangen. Als Richtwert für die Schadensersatzhöhe hat der BGH heute 100 € genannt. Das gilt jetzt aber nur für vergleichbare Fälle wie heute vor dem BGH, also Fälle, in denen jetzt außer dem Kontrollverlust nichts weiteres passiert ist. Ob man betroffen ist oder nicht, kann man über bestimmte Masken im Internet herausfinden. Tipps gibt es zum Beispiel auch bei Stiftung Warentest oder bei der Verbraucherzentrale.
Und alle Facebook-Abstinenten lehnen sich entspannt zurück. Aufs Wetter im Saarland schauen wir noch. Immer wieder kommt heute noch Regen runter, teils auch kräftig. Das setzt sich auch bis in die Nacht sofort. Die Temperaturen gehen runter auf 7 bis 4 Grad. Auch morgen zuerst mal länger anhaltender Regen. Ab dem Mittag können die Wolken kurz aufreißen. Ab und zu können dann noch Schauer runterkommen, teils auch in Graupelform, 7 bis 10 Grad. Am Nachmittag wird es spürbar kälter. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Stefan Eising ist mein Name. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen entspannten Abend.